Liebe Bildungstrinker.
Kleine Soundeffekte, wunderbar.
Wir haben aufgerüstet, wir haben jetzt Live-Soundeffekte.
Genau.
Und wir reden heute wieder mal in der Bar de Lyon, an der Bar de Lyon, über
Gin. Bis uns jemand stört, wir warten auf den nächsten, der kommt.
Über Gin und Tonic.
Das stimmt, wir wollen über Gin und Tonic reden, aus gegebenem Anlass, denn in 2,5 Stunden muss ich sozusagen die Straßenseite wechseln und werde mich in ein Gin-Tonic-Tasting begeben. Vielmehr, ich gebe das für den Feinschmecker. Wir machen, das ist jetzt das 7. und am Samstag, wenn wir senden, kommt das 8. Das ist ganz lustig, weil wenn die dann so sitzen in der Pause, sage ich um 18 Uhr übrigens, sie können jetzt auch das Lokal verlassen. Alles weiter
schon auf dem Podcast.
Wobei das nicht so ganz stimmt. Aber ich dachte, wir reden über Gin-Tonic. Zum einen bin ich ja zum Thema drin. Das kann ich so auf die Schnelle machen. Und zum anderen zwingt mich das dann selber nach diesen 8 Gin-Tonic-Tastings nicht mehr die gleichen Karlauer zu erzählen, die ich da jetzt jedes... Das ist schon so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Was sehr viel Spaß macht. Also sie sind auch ein bisschen anders. Es gab erst 4 und jetzt bei den nächsten 4 gibt es andere Gins.
Und andere Karlauer.
Andere Tonics und ein paar andere Karlauer. Es gibt natürlich ein paar Geschichten, die immer gleich sind. Und da ich selber mich manchmal schon wie ein täglich grüßt das Murmeltier fühle, weil man immer das Gleiche erzählt, aber immer sehr charmanten Gästen. Natürlich, es macht sehr viel Spaß. Es sind großartige Tastings. Dachte ich, das ist Prävention, wenn ich sie jetzt erzähle, dann kann ich sie nicht normal erzählen. Dann muss ich mich nicht so fühlen wie Ned Ryerson. War es, glaube ich, in dem Film.
Okay, also wir sind sehr gespannt.
Ja, nein, es gibt nur ein paar. Aber diese Gin-Tonic-Tastings, das ist so ein bisschen... wir brauchen das ja nicht, das 100. Mal erzählen, dass Gin gerade irgendwie angesagt ist.
Ja, ja.
Und auch Gin-Tonic natürlich, das merken wir auch in der Bar. Wir verkaufen... Ich muss gestehen, im Blue ist es teilweise sogar ein bisschen rückläufig. Es gibt so andere, wo das nicht mehr stark ist. Aber im Boilerman zum Beispiel ist das nach wie vor sehr stark. Wir verkaufen 4 Gin Tonic und eigentlich sind wir als Barkeeper dankbar, dass 4 Gin Tonic verkaufe, weil es ja eigentlich auch ein schnell gemachter Drink ist, was natürlich in einem vollen Laden auch sehr hilft, aber gerade am Wochenende.
Kann man sich als erstmal beliebt machen, wenn man freitags nachts reinkommt und kaum noch stehen kann, nicht vielleicht einen super komplexen Cocktail bestellt als erstes.
Genau. Ich musste so ein bisschen denken an Stefan Gaber von unserem letzten Interview. Ja. Der erzählte mal eine lustige Geschichte über einen sogenannten Gin-Experten, wo er sagte, der hat ihm das angehört und der hat dem zugehört und der hat komplett alles falsch gedacht. Der profiliert sich da und macht da und hat keine Ahnung, wie Gin gemacht wird. Und ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir sind natürlich keine Destillateure.
Aber Gin kommt ja auch nicht aus der Flasche.
Genau. Aber so ein Gin Tonic Tasting für mich geht natürlich, also mir geht es primär um 2 Sachen bei sowas. Das eine sind wirklich die Geschichte.
Das eine ist der Gin, das andere.
Das andere geht so. Oh.
Ja, hast du was Neues.
Ja, nee, okay, es geht mir sogar um 3 Sachen. Und das ist nicht Gin und Tonic und Eis oder so.
Sondern und die Geschichte.
Das eine ist die Geschichten. Mhm. Ich finde, das machen wir auch in der Bar. Ich finde es immer toll, wenn man so die Geschichte zum Drumherum kennt, weil damit glänzt man ja auch als Bildungstrinker zu Hause und sagt, so, hier wisst ihr übrigens, Achtung, das ist falsch. Weil was man natürlich wissen muss, es wird extrem viel gelogen und betrogen bei Gin und Spirituosen im Allgemeinen. Extrem viel, gerade jetzt, wo es sich schneller dreht und so viel komische neue Brands alle auf den Markt kommen.
Das sind natürlich harte Worte.
Das ist ja nicht schlimm. Ich finde teilweise das Lügen mit dem Augenzwinkern, das ist ja teilweise, es gibt ja so legales Lügen, illegales Lügen, vielleicht ja, von der Gesetzgebung her und dann geht es so um den eigenen Status und sagt, finde ich sowas.
Ich glaube, das eine heißt Marketing.
Das stimmt. Jetzt weiß ich nur nicht, welches das ist. War das das Illegale? Auf jeden Fall, da wird ja eine Menge gemogelt und ja, ich finde es einfach auch, das finde ich halt auch toll, wenn man irgendwie als Bildungstrinker weiß, dass man irgendjemand erzählt dann diese Geschichte, die auf der Webseite steht, weißt du eigentlich, dass dieser Gin, und dann sagt man, naja, ich finde es einfach schön, diese Geschichten und das Hintergrundwissen zu haben. Die finde ich eigentlich charmanter als jetzt, wie gesagt, zu sehr en Detail, vielleicht noch die Floralität des Gins. Ja. Und ich finde, Geschmack zu beschreiben, ne, geht natürlich,
ist aber schwierig.
Ist aber immer individuell, ich konzentriere mich da nicht so drauf. Ich finde, Punkt Nummer 2 bei solchen Geschichten ist für mich einfach wichtig, das geschmackliche, sensorische Erlebnis. Also final, ich bringe das zusammen, diesen Gin, dieses Tonic mit vielleicht noch 2, 3 Hilfsmitteln. Und das, was ich im Glas habe, muss mir gefallen und muss mich beeindrucken. Das ist, ich glaube, es gibt so ein paar Hausnummern, 2, 3 kommen wir gleich zu, wo ich sind, die gefallen eigentlich im Großteil der Gäste.
So Must-Haves auch, die
sagst, genau, wo man sagt, die sind wirklich cool, das ist Homebar, vielleicht auch, wo man sagt, das ist was Neues oder das ist was, wo fast eigentlich 90% aller Gäste sagen, oh, das finde ich richtig gut. Und dann gibt's natürlich, verlieren wir uns wieder so in den Individualitäten des Geschmacks, die ich dann auch nicht, manchmal nicht nachvollziehen kann. Also wir haben ja durchaus mittlerweile sehr experimentierfreudige Gäste, die dann ganz schräge Kombinationen wollen, wo ich dann manchmal auch denke, oh, gut, aber es geht mich ja nichts an. Also wenn er damit Spaß hat oder sie, dann ist das ja toll. Und dann das dritte ist so ein bisschen für die Homebar oder für zu Hause, wenn man selber Gäste hat. Mhm. Es gibt, finde ich, so zwei, drei Tricks und Kniffe, einfach, die man wissen sollte bei Gin Tonic, wobei es ja eigentlich so ein simpler Drink ist. Es ist auch nicht viel, es ist keine Wissenschaft. Ja. Man muss es nur einmal für 3 Minuten erklärt haben oder für 2. Ja, kann nicht mehr viel.
Nur beim Mondschein.
Genau, vielleicht fangen wir damit an, oder?
Ja, für die Trinker.
Also ich meine, Fehler Nummer 1 bei Gin Tonic, falsches Mischungsverhältnis.
Jetzt kommt wieder das berühmte Meier-Verhältnis von
1:2 bis 1:3
ist ein Spritzer.
Nein. Ich bin ja bis auf einige Ausnahmen bin ich ein 1:2 bis 1:3 Verfechter. Das hat sich in der Regel mittlerweile auch durchgesetzt. Das Problem ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber als ich angefangen habe, Gin Tonic zu trinken, das war weit vor der Zeit von Herrn Bauer, befürchte ich.
Naja, so ein weit.
Da gab es ja noch diese grausamen, komischen Bars. Ich sag, für mich ist immer so das Beispiel, so diese 3 Sterne, 2 Sterne, keine Ahnung, wollte man nicht hingehen, aber irgendwie so ein schlimmes Hotel, was so durch, wie nennt man das, nicht consulted, sondern controlled wurde, wo einer irgendwie, also was so ein bisschen
bei der Controlling-Wesen durchgewischt.
Genau. Es hat sich ja alles sehr gebessert. Es gibt ja schon viele tolle
Bars. Aber diese schlimmen Bars gibt's auch
noch. Es gibt sie auch noch, wo dann irgendwie so dieser 4cl Jäger mit 3,9cl Gin gefüllt wird. Und in der Regel dann irgendwas Bedeutungsloses in Supermarktqualität mit 37,5 Volumenprozent. Die gibt man dann in ein Glas. Das ist gefüllt mit relativ wässrigen Eiswürfeln.
Und dann kommt noch
mal davon in der Regel auch zu wenig, weil man das überhaupt, die Person, die seltsamerweise von dem F&B-Manager dafür bestimmt wurde, Gin Tonic auszuschenken, hat selber in ihrem Leben noch nie sowas getrunken, weil sie eben in der Regel 19 ist oder 18 oder ich weiß nicht, und irgendwie gerade die Ausbildung angefangen hat, aber jetzt abends angeblich dann auch schon der stellvertretende Barchef ist in diesem Hotel. Und also da sie selber nie den Genuss hatte, weiß sie ja nicht, worum es geht, dann sind ja diese 3, 4 traurigen, wässrigen Eiswürfel und das wird dann aufgegossen mit mit der ganzen Flasche Schweppes. Nichts gegen Schweppes, da kommen wir gleich zu, aber mit dieser ganzen Flasche kohlensäurehaltigen Filler, Tonic genannt, der dann vielleicht im Extremfall auch noch warm ist und im allerschlimmsten Fall aus der großen Flasche kommt, die gestern schon
geöffnet wurde. Die schön
das sind so. Dann haben wir eigentlich den Tonic schon verstanden. Das müssen wir einfach jetzt alles negieren. Sprich, wir brauchen also ein brauchbares Mischungsverhältnis. Meiner Meinung nach, das Produkt heißt ja Gin und Tonic.
Ja.
Wenn ich da also so viel Tonic drauf kippe, dass es nur noch Tonic ist, dann ist es kein Gin und Tonic mehr. Also 1:2 bis 1:3. Es gibt Ausnahmen, wo man ein bisschen mehr machen sollte oder darf oder auch vielleicht ein bisschen weniger. Finde ich aber erstmal eine gute Bank. Wichtig finde ich wirklich gutes Eis, sprich trocken, kalt, nichts, also nicht schon stundenlang sozusagen auf der Party im Kühler, sondern irgendwie schön knackig kaltes Eis. Viel wichtiger ist als das perfekte Eis, finde ich, dass der Filler auch kalt ist. Wenn man die wenn man den kohlensäurehaltigen Filler gut durchkühlt, am besten natürlich schon 1, 2, 3, 4, 5 Stunden vor dem Abendprogramm oder was losgehen soll.
Nicht eine halbe Stunde vor die Gäste
kommen. Genau, dann ist es meist auch gar nicht so schlimm, wenn man zum Beispiel mal aus der großen Flasche arbeitet. Wenn man sagt, es gibt ja auch teilweise große Flaschen.
Ja, so lange
die Thomas Tage Henry, steht, ne? Schweppes und so. Wenn man die abends frisch aufmacht und die gut gekühlt ist, dann hält ja die Kohlensäure. Was in der Regel nicht klappt, ist dieses, was man so kennt vom Sommer oder von irgendwie, wenn man irgendwo eine Feier macht und dann hat das Glas und gibt so 2, 3 Eiswürfel rein und öffnet dann als Beispiel diese große Cola, die lauwarm oder die so 20 Grad hat und gibt Cola auf Eis, da sieht man es immer am schönsten, dann schäumt es wird einmal so ein weißer Berg, dann ist die Tischdecke dreckig und die Kohlensäure raus. Also es ist so, das muss man verstanden haben, der Filler muss durchgekühlt sein, dann bleibt auch die Kohlensäure drin. Das Eis sollte schön kalt sein. Mischungsverhältnis muss stimmen. Dann sind wir schon ganz weit vorne, finde ich. Und dann schmeckt, finde ich, mein größter Spaß, ich kann es jetzt sagen, weil wenn wir senden, wir fangen um 17 Uhr an mit dem Tasting, dann mache ich den Spaß immer am Anfang. Ich rede immer Gordons mit Schweppes schlecht, um es dann heimlich zu servieren. Das wissen die alle nicht. Und dann sagen alle, das ist richtig lecker. Also das sagt jeder. Wenn dieser so als 2., 3. Gin plötzlich reingesneakt kommt, die denken alle, es ist was anderes. Dann denken die, also erst reden wir das gemeinsam schlecht. Weil meine Geschichte ist halt auch, wo ich sage, so wie ich den Opener mache, einer der Karlau, die ich jetzt nicht mehr erzählen darf, ist meine Jugend. Ich bin ja angefangen im Hotel mit 19, war ein Land, kam aus Niedersachsen, wollte auch mal cool sein. Da gab es 70 Auszubildende. Nach einer Woche hatte man sich zusammengeordnet, man ging permanent jeden Abend zusammen trinken. Wir sind dann immer ins Madhouse. Seinerzeit war das halt so eine Hamburger, zumindest für uns Touristen, so eine Institution. Und da bestellten plötzlich andere Menschen Gin Tonic. Ich hatte nur was davon gehört und dachte, okay, wenn jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, du bleibst das Landteil oder willst cool sein, also habe ich auch Gin Tonic bestellt. Hat natürlich nicht geschmeckt, wurde aber auch so zubereitet wie beschrieben vorher. Wenig Eis, lauwarmer Filler, alles blöd. Und über die Jahre hat sich das zum Glück sehr geändert und man hat dann einen sehr großen Zuspruch zum Gin Tonic schon vor Jahren entwickelt. War immer so das Profigetränk. Hat sich jetzt im Boom ein bisschen geändert. Also früher war das so der Underdog, fand ich. War so der,
für die, wir haben für da auch die, zu, bevor legalen Trinkzeiten, diese Dinge halt selber gemacht. Das war ja auch immer die Slam-Mischung, ne? Gordon's Dry Gin. Ja. Schwepps, nicht ordentlich gekühlt. Ja. Eiswürfel meistens optional, weil irgendwas war ja gekühlt. Ja,
Eis hatte man eh nicht.
Ja. Vielleicht von der Tanke mal so angedaut. Genau.
Quatsch, also das kalt war das Verhältnis zu der Frau, die man angraben wollte.
Nee, das nicht. Das tatsächlich nicht. Dank Gin Tonic und dann.
Gut,
also nee, aber natürlich. Wenn, klar, wenn das so die ersten Erfahrungen sind, du hast kein ordentliches Mischverhältnis, du hast auch jetzt, naja, über die Qualität der Zutaten können wir uns jetzt gleich auslassen. Ja.
Und dann, wenn man sozusagen Stufe 2 für den Home-Gebrauch, man kann so einen Gin Tonic natürlich noch perfektionieren. Man kann sich dann feiner die Glasform oder so verlieren, das wird dann fast schon speziell, also das ist nicht so wichtig. Es gibt so diesen, was man nennt, spanischen Service, sehr großes Weinglas, Ballon-ähnliches Glas, viel Eis, dann aber auch, wenn man es originalspanisch macht, sehr viel Gin. Das ist sportlich, die Mischung ist 1:1, würde ich sagen, die schlägt jeden Meier und da kommt dann ein bisschen Tonic drauf, dann garnieren die also ganz wild mit Früchten und sowas und Kräutern, ist in Spanien super beliebt. Finde ich da auch toll, so in der Hitze, finde ich super. Aber worüber man noch reden könnte, was wir da auch beim Gin Tonic Tasting machen und den Leuten zeigen, ist einmal diese Macht der Zitrusfrucht und gerade der Säste. Also wie dieses Öl auf dem, wenn man so eine Säste, Grapefruit, Zitrone, wo man nur das Öl auf den Drink spritzt, wie das den Drink verändert. Mhm. Zum Beispiel auch so ein vielleicht eher langweiligen Gin, wie gesagt, wir machen den Überraschungs-Gordon mit Schwepps. Der hat natürlich 37,5 Volumenprozent, deswegen nehmen wir ein bisschen mehr, weil wir wissen, das ist Supermarktqualität. Dann kommt da schön eiskalt knackige Schwepps drauf, das schmeckt immer gut. Also das gefällt einem, weil sie darauf konditioniert sind in der Regel. Damit haben sie angefangen und dann kommt dieser Spritzer, kleines frisches Zitronenöl aus, und dann ist das schon mal, das ist knackig.
Das ist eine ganz andere Nase.
Genau, und alle sagen, boah, oh, der ist super, was ist das? Ja, das ist der Gordon's Schwepps, den wir seit einer Viertelstunde schlecht reden. Kleine Überraschung, das macht einen großen Spaß. Den kann ich jetzt auch nicht mehr machen, weil ich dir ja sage, ich wollte überlegen, was Neues. Auf jeden Fall.
Ich bezweifle das gar nicht, dass das funktioniert. Also wenn man das ordentlich macht
und nicht wie gesagt, irgendwie mit 16 das ist jetzt lustig.
Auf dem heimischen Küchentisch.
Kommen wir gleich zu den neuen Gin Tonic Nazis, die es schon in der Bar gibt. Alle drehen jetzt so durch und haben so Fachwissen und sind jetzt so ganz belehrt. Als Dienstleister muss man da ein bisschen zurückhalten, aber manchmal kann man es auch nicht mehr ertragen, das ganze Gerede.
Ja.
Man muss locker bleiben. Also ich finde, Gin Tonic, wie gesagt, auch mit Gordon und Schwepps kann durchaus, wenn der Rest stimmt, ist das super. Um das also abzuschließen, was fehlt noch zum Verfeinern, sind so Cocktailbitters. Das finde ich doch ganz toll, diese Nuancen von Angostura geht eigentlich immer. Pichot, finde ich, gehört sowieso in jede Hamburger Hausbar, weil da steht Altona Weltausstellung, muss man haben, alles andere geht gar nicht. Und der schmeckt sogar mit dieser Anisnote im Gin Tonic bei den meisten. Und dann wird's halt sehr speziell, wer dann seinen Favorite Bitter Cocktail Bitters hat, den er darin wiederfindet.
Ja, aber so ein Orange Bitter und Zitronen, genau. Der geht ja auch immer.
Das sind so die Gewürze.
Passt ja gut zu Gin.
Und wenn man das so als zum Justieren noch hat, dann kann ich gar nicht mehr viel schießen.
Habt ihr hier nicht auch so ein Pfeffer, irgendwas?
Einige, das ist jetzt ganz beliebt geworden. Also jetzt fing erst mal mit diesem Gurkenwahnsinn. Und dann haben sie jetzt, fangen sie jetzt mal an und sagen, können Sie das bitte pfeffern? Und denke, ja genau, ich grill's ihn auch noch.
Das soll ja nichts mehr geil.
Nein, machen wir natürlich.
Barbecue und Tonic.
Ist ja okay, was lustig. Also ich weiß
nicht. Also ein bisschen Barbecue-Soße rein.
Es ist so ein bisschen, also ich komme an den Punkt, wo mir diese Entwicklung, man muss aufpassen, was ich sage. Wir haben Gäste, die wir gerne bedienen. Ich bin jetzt eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Ja. Wenn mir das abends passiert, immer mit einem Lächeln. Wenn wir jetzt ernsthaft reden wollen, muss man auch mal gleich die Kritik üben. Gin Tonic ist ja eigentlich ein cooler Drink, aber halt auch genau aus dem Grund, weil ich finde, er halt nicht so überkomplex ist. Ja. Man muss halt wissen, wenn man sagt, das und das Tonic, darüber reden wir gleich, das hat sich ja sehr verändert. Früher musste man nur den Gin kennen, weil es gab nur einen Tonic. Oder zwei. So. Da war keine, die schmecken auch gleich.
Ja,
also das eine war die Kopie vom anderen.
Deswegen ist ja gerade erst an mit dem Gin halt.
Genau, aber dann irgendwann gab es ja erstmal mehr Gins. Ja. Das war toll, dann konnte man auf Gin-Experte machen. Aber nicht auf den, der keine Ahnung das andere trinkt. Auf jeden Fall. Dann kam Tonics dazu. Jetzt müsste man vielleicht wissen, so welcher Gin vielleicht mit welchem Tonic oder was gar nicht geht oder wie auch immer. Aber jetzt, wenn das so ganz kompliziert, wie gesagt, mit gegrillter Gurke und so, dann finde ich es manchmal ein bisschen, das hat, ist dann auch nicht mehr cool.
Also. Ja. Es ist halt so wie irgendwie auf eine Pizza 80 Zutaten drauf zu machen. Klar, kann man machen, ist sicherlich auch manches davon lecker. Ist halt dann zwei vollwertige Mahlzeiten, aber es ist nicht mehr
die Geschichte von Pizza, ne? Die Geschichte des Gin Tonic im Le Lion.
Ist eine Geschichte von,
nein. Ja, das stimmt sehr geil. Auf jeden Fall, das erzähle ich auch mal auf den Tastings, das ist wirklich so, 2007 aufgemacht, die Bar war natürlich abends nach dem Essen voll, neue Bar, die Zeit nach dem Essen immer voll, am Wochenende, die Gäste standen in der Mitte, vier Gäste kommen rein und sie sagen, man sagt, was darf sein? Und sie sagen Gin Tonic, wo man natürlich denkt als Barkeeper, oh toll. Mhm. Also okay, fangen wir anders an. Erst war es noch anders. Erst war es von vier Gästen, haben zwei gesagt Gin Tonic und die anderen beiden haben gesagt, nee, Gin, wir nehmen Wodka Lemon.
Ja, okay.
Lustig, Lemon haben wir, glaube ich, seit 3 Jahren nicht mehr verkauft. Ich glaube, wir haben immer noch eine Kiste, die wir jedes Jahr zur Inventur auslösen, weil er abgelaufen ist. Wodka Lemon war ja, zu meiner Zeit war das eine Zeit lang stärker als Gin Tonic.
Ich weiß nicht, ich fand das immer aus der Ferne beobachtet, fand das nie gut, aber...
Ja. Und dann ist es ja lustig, wie gesagt, dann haben immer Leute gesagt, nee, Gin trinke ich nicht, nee, oh, Gin mag ich nicht. Aber dann wurde das besser.
Ja.
Und dann, was heißt besser, anders? Ich ziehe schon Seite. Und dann gab's diese vier Gäste, die in der Mitte standen am Samstagabend, die dann sagten, wir hätten gerne Gin Tonic. Und man sagt, oh, welcher darf sein? Welcher Gin? Weil seinerzeit hatten wir ja nur einen Tonic. Ja, diesen blauen, Sie wissen schon. Aha. Bombay Sapphire ist damit gemeint, war seinerzeit, glaube ich, hat den gesamten Gin-Markt aufgekrempelt, kann man so sagen, hat alle nervös gemacht, Tanqueray musste plötzlich Nummer 10 hinterher schieben, ja. Wurde auch nervös, wollte noch mal was Cooles machen und. Das kannte so jeder, diese blaue Flasche, diese schöne, Sie wissen schon. Ja,
Vapor-infused,
ich weiß, was Sie wollen, wir kommen zurück, kein Problem.
Ja.
Dann ist das so 2 Jahre vor sich hingedümpelt. Dann so im Jahr Ende 2008 oder 2009 wurde das anders. Da war es dann, diese braune Flasche, diese Apotheker, Sie wissen schon.
Ja.
Gerne, Sie möchten Hendrix. Ja, aber mit Gurke. Ja, natürlich.
Natürlich.
Überhaupt keine Frage. Bitte. Dann können Sie, genau. Es hatte sich geändert. Hendrix hat die Gin-Welt wieder revolutioniert. Relativ schnell. Dieses blaue Flasche-Syndrom hing ja schon seit Jahren in der Hamburger Luft. Das gab es ja schon seit 7, 8 Jahren. Jetzt plötzlich innerhalb von ganz kurzer Zeit plötzlich die braune Apothekerflasche. Plötzlich auch alle und plötzlich fingen alle an, Gurken in ihre Gin Tonics zu hängen.
Ja.
Gut.
Auch in alle Gin Tonics.
Genau, das war dann irgendwann wusste es, gut, kein Problem, natürlich. Und das bei diesen saisonalen Gurkenpreisschwankungen, das muss ich erstmal kalkulieren.
Oh ja, grausam.
Winter.
It's a hard mark life.
Genau. Und dann ist wieder was passiert, relativ kurz hinterher. Die Flasche ist braun geblieben, aber jetzt war es der aus dem Schwarzwald.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage.
Ja, und der hat das komplett umgedreht. Und damit ging's los. Monkey 47 hat das komplett umgedreht, wo wir ja auch, wo ich am Anfang gesagt, ist natürlich schon ein anderes Literpreisgefüge.
Mhm.
Ich habe denen da am Anfang auch ein bisschen Unrecht getan, habe gleich gemeckert, ob das viel zu teuer sind. Man muss das verstehen. Das war schon die Zeit, wo so viele Gins auf den Markt kamen.
Ja.
Und für mich war es schon so, oh, noch einer. Ach, und die wollen jetzt eine Geschichte mit so einem...
Genau, die haben natürlich eine schöne Story mitgebracht.
Genau. Und jetzt den Preis und so, genau. Ich habe das erstmal so ein bisschen... Ich wusste nicht, wer dahinter steht. Und ich kannte ja einen Keller nicht. Und jetzt weiß ich halt, dass da wirklich jemand hintersteht, der da mit Herz und Seele und Hand und Fuß. Und
die haben auch so eine schöne kleine Distille.
Genau.
Und eine schöne große und jetzt noch eine schöne große bald. Aber hey...
Nee, das will ich
total angefangen.
Genau. Und wie gesagt, ich habe ihm am Anfang Unrecht getan, aber wie gesagt, wir verkaufen diesen Gin Tonic, der hat seinerzeit, glaube ich, 18 oder 19 Euro gekostet. Und das war lustig, ich dachte, okay, jetzt bestellen die das, aber wenn die Rechnung kriegen, das trinken die ja nie wieder.
Aber
das Gegenteil, die kamen anderthalb wieder, die kamen irgendwie 6 Mal die Woche mit ihren Geschäftsleuten und haben gesagt, hier, nochmal. Und man sagt, okay, es scheint irgendwie preislich, es ist jetzt alles okay, weil das Geschmacksergebnis ist A, anders und war wirklich toll. Also hat nochmal die Gin-Welt revolutioniert und seit diesem Markstein Monkey 47 ist alles offen, ist Holland offen, jetzt geht alles. Und dann fing das mit dem Tonic an. Oder zeitgleich dazu.
Ja.
Wir haben zeitgleich dazu dann dieses 1724 als zweites eingelistet. Mittlerweile haben wir 6 oder 7.
Welches war euer erstes?
Fendiments. Ja. Ja, haben wir immer, ich glaube, immer noch das meistverbrauchte.
Thomas Henry?
Wahrscheinlich. Das hier ganz wenig.
Echt?
Ja, das ist ganz wenig. Das ist so... Ja, also ein Boilerman ganz viel, weil da haben wir noch eins.
Ja,
da verkaufen wir viel Gin Tonic, aber hier ist ganz wenig.
Ja.
Also Fever Tree wird stark. Britbrick ist speziell, passt in eine Kombination sehr gut. Das Fentiments, es heißt ja leider Light, was ein Fehler ist, aber das zuckerreduzierte, kräutrigere ist ganz gut. Also so hat seine Liebhaber, das Blaue. Was haben wir noch?
Fever Tree Mediterranean?
Fever Tree Mediterranean haben wir nicht.
Warte mal zwischendurch kurz.
Nee, das war dann nur eine
zum Probe Ausprobieren,
oder so.
Ja,
also haben wir nie eingelistet. Irgendeins habe ich jetzt
dann
vergessen.
Gens
aus der Schweiz haben wir eine Zeit lang gehabt. Mit der Enzian-Note. Finde ich gar nicht schlecht, ist aber auch, wie gesagt, ist manchmal schwierig, in der Fülle dann das natürlich auch den Gast zu bringen. Also auf der einen Seite macht diese Auswahl Sinn, finde ich, weil wirklich, es gibt Gin-Sorten, die mit dem einen Tonic deutlich besser dastehen als mit einem anderen. Aber es hat natürlich irgendwo auch seine Grenzen. Es muss ja auch wiederverkauft werden. Es muss ja auch bei uns.
Ja, ja, klar.
Es muss für alles Kühlflächen haben. Es sind alles, irgendwann kommen die logistischen Probleme. Irgendwann läuft das Zeug unten im Lager ab. Je nach Hersteller hat das ein halbes Jahr oder Jahr oder weil es dann schon ein halbes Jahr beim Großhändler stand, doch noch drei Monate. Das waren so Anfangsschwierigkeiten. Pfand ist so ein Mini-Thema natürlich, weshalb es ja eigentlich so schwierig ist, dass Tonix auf den Markt kommt, weil sie immer noch
unterliegen der
und die, ich sag mal, alle, die so klein anfangen, können das nicht leisten. Und so. Es ist dann so, ja.
Aber
das war so die Entwicklung in Lyon. Und jetzt ist es an dem Punkt, wo es natürlich, jetzt kommen Leute am Samstag und man sagt, welchen Gin, was, wir hätten gern 4 Gin Tonic. Man ist eigentlich schon geneigt, so mit einem Wissen abzunicken, weil ich bin mittlerweile im Punkt, wo ich sage, also wenn die was Spezielles wollen und Ahnung haben, können die das ja sagen.
Ja.
Wenn jemand Gin Tonic, dann kriegt er einen Gin Tonic von mir.
Was riecht er, wenn einfach Gin Tonic noch nicht dazu sagt?
Ja, das ist, glaube ich, bei mir, das ist nach Lust und Laune.
Tanqueray 10 und...
Könnte man machen. Also ich, nee, eigentlich, man fragt nach. Also fast immer fragt man kurz nach, wollen wir aussuchen, wollen Sie, haben Sie einen Wunsch, weil einfach ist es mittlerweile zu ein heikles Thema. Ja. Aber jetzt ist ja Samstagabend so, dass 4 Gäste in der Mitte stehen und man sagt, 4 Gin Tonic und die sagen, ja, welchen Gin haben Sie? Und sagt man, ja, es ist schwierig, alle aufzuzählen, weil ich kann ja noch die Karte geben, weil wir haben irgendwie 60, 70 stehen, da waren die alle drauf. Welches Tonic denn dazu? Ist jetzt auch noch mit 6, 7 Tonics muss man das auch noch durchdiskutieren. Und diese anfangs einfache Bestellung, die einem den Samstagabend das Herz des Barkeepers hat höher schlagen lassen, zumindest auch des Barkellners, weil der Barkeeper muss ja immer nur noch 4 Drinks machen. Es geht ja ungefähr gleich schnell. Aber jetzt steht der Barkellner 5 Minuten und parliert ungewollt, aber er muss, und natürlich freundlich bleiben, mit den Gästen über Gin und Tonic und muss sich dann natürlich auch den teilweise abstruden Meinungen unserer aber es ist okay.
Das verleiht halt
dazu. Wir haben die Geister, die wir riefen und auf der anderen Seite steht das ja auch für eine gute Bar, dass man da...
Dabei ist Gin gar kein Geist.
Genau. Oh, Herr Bauer, das Bildungsdrink bekommt ihn, das gefällt mir.
Nein. Ja. Wenn man mal wirklich einschlafen will, die EU-Spieldosenverordnung, großartig.
Hat auch aber ich habe mich ja gefragt, was deine 3 Lieblings-Gin Tonics sind, bevor wir hier. Du hast gesagt Monkey 47.
Monkey 47 mit der, ich hatte mal den Beef Cut von Monkey 47. Und der ist mit dem Fatty Mints auch sehr geil. Okay. Da haben die irgendwie Pfeffer reingevapert und was weiß ich alles. Okay. Ziemlich coole Sache. Könnt ihr gerne nochmal aufmachen. Gab ja noch 1000 Flaschen damals. Ich meine 3 durch.
So. Monkey 47. Ich nenne das ja als einer unserer meistverkauften Gin Tonics. Wie gesagt, wir sind ein bisschen vorsichtig zu empfehlen, wobei es hat ein bisschen gekippt. Wir verkaufen nach wie vor Unmengen Monkey 47. Mhm. Also, was ich toll finde, weil, wie gesagt, ich finde es ein tolles Handwerkingsprodukt. Es ist ein bisschen gekippt, weil mittlerweile vermixen wir ihn extrem viel. Es gibt von Herrn Kappes den White Monkey, so ein paar Drinks, die, wo er viel geht. Aber immer noch Gin Tonic. Wir empfehlen dazu immer das 1724, das war seinerzeit unsere Empfehlung. Ich habe da mal drüber geschrieben, habe das Champagner Tonic genannt, weil es eine feine Perlage hat.
Ja.
Mittlerweile ist mir das Tonic so halb suspekt, weil ich glaube, auf den 9 Flaschen steht Chile. Ja, auf den anderen früher stand Peru oder was anderes.
Argentinien, glaube ich.
Argentinien auch schon mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man so schnell seine Produktionsstätten verlegt in andere Länder auf diesem südamerikanischen Kontinent. Auf jeden Fall wechselt da öfter, gemacht wird von diesen Jungs, die auch den Gin Mare machen, in Spanien sitzen. Deswegen steht, glaube ich, irgendwie drauf, bottled in Spain oder was steht da drauf? Nee, importiert bei Global
Produce. Aber sie machen hier schon einen auf Inca Trail. Ne?
Genau, also Inca Trail, das ist jetzt ja, also ne, warum heißt es 1720?
Handgeflügtes,
weil die sogenannten
Fieber, wie heißt das auf Deutsch? Fieberrinde?
Chinin. Also sie sagen, sie pflücken das Chinin auf Höhe dieses Inca Trails und der ist auf 1724 Metern und bla 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 bla. Wie gesagt, Aufmachung finde ich sehr luxuriös, Preis allerdings auch.
Ja.
Das, ich weiß gar nicht, was ich jetzt kostet, aber früher war das so 2 € plus.
Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber die waren schon recht früh auch immer gehypt.
Auf der anderen Seite finde ich gerade für Monkey perfekte Mischung. Für mich wird es dann allerdings so ein Gin Tonic, den ich sehr schätze. Ich nenne ihn den Digestive Gin Tonic. Ich finde ihn so nach dem Essen, er hat so eine liebliche Note, auch das Tonic hat ja durchaus ein bisschen, es ist nicht ganz trocken.
Nee, aber es kommt schon auch ein bisschen.
Ich finde es ganz toll, der Gin bleibt stehen, wie gesagt, wenn man das Mischungsverhältnis respektiert. Kann man also mit einer Flasche 2 Gin Tonic trinken. Und ich finde das ein ganz tolles Aroma. Wie gesagt, ich nenne ihn nur Digestive Gin Tonic, weil ich denke dann immer so, okay, das ist nicht der Gin Tonic, wo ich 5, 6 auf der Party trinke mit diesem Tonic.
Dafür hat auch zu viel aber, Charakter eigentlich.
Genau, aber ein oder zwei finde ich, also jetzt hätte ich fast was, also meine Kinder haben gesagt 50 Cent das Wort, das sagt man echt nicht. Aber wir erziehen uns gerade.
Der Podcast wird ja auch erst nach 18 Uhr gesendet.
Achso, alles klar. Also das ist nicht geil.
Wo ist denn die Kasse?
Hallo, hallo. Ja, ich finde super.
Es fehlt natürlich das Eis.
Ja, und es ist ein bisschen warm, stimmt. Ich dachte, das Tonic wäre kalt genug, aber. Ne? Wir haben das ja so eine Mini-Portion hier sonst. Ich muss ja leider noch ein Gin Tonic Tasting machen. Ja. Ich kann das ja nicht voll trunken machen. Kann ich auch, habe ich auch schon mal. Aber ich will jetzt nicht zu sehr im Detail gehen.
Nee, aber wenn du mir gerade so einen größeren Eiswürfel da geben
kannst. Mach ich. Wie gesagt, Monkey 47 mit dem 1724, großartig. Und also das finde ich eine tolle Kombination. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ist einer der meistverkauften Gin Tonics hier. Ich finde wirklich was hervorsticht. Ist allerdings ein Gin Tonic, der nicht jedem gefällt. Es gibt so wenig, aber es gibt so 30%, die vielleicht so Generalisten oder so Oldschool Boys oder so. Wo ist der Wacholder mal im Gin? Und also die alte Fraktion. Ja, wie auch immer. Es ist ja nichts verwerflich daran, es muss nicht jedem gefallen, aber das ist wirklich was finde ich sehr gut.
Ist halt einer meiner Favoriten. Das einzige Problem ist halt, das 1724 ist echt immer noch nicht teuer und auch gar nicht so leicht zu kriegen immer.
Ja. Einkühlen, wie man
ist. Ja, natürlich.
Natürlich.
Aber muss man erstmal hinkommen oder bestellen.
So. Dann hast du gesagt, der zweite Lieblings-Gin Tonic ist Hendrix.
Und dazu finde ich ja, passt das Thomas Henry Tonic sehr gut.
Sehr schön. Mit oder also, ohne Gurke?
Ohne. Tatsächlich finde ich, das Thomas Henry Tonic passt eigentlich zu fast allem. Es ist einfach ein sehr...
Absolut. Ich finde, rundes. Wenn ich ehrlich sein darf, ich finde so bei den Tonics Schweppes und Thomas Henry, ich finde, die tun sich nicht so viel. Ein bisschen, ja. Aber eigentlich passen die zu vielen Gins.
Ja, Schweppes ist halt schon deutlich
uncooler, weil es gibt jetzt ja das neue Schweppes Dry.
Ja, stimmt, das ist ganz cool.
Als Thomas Henry. Aber Schweppes ist einfach deutlich uncooler, natürlich, weil es der ist, den jeder kennt und weil es in jedem Supermarkt steht. Mhm. Thomas Henry ist jetzt ein bisschen der unbekanntere.
Es ist keine LEH-Marke.
Ja, manchmal findet sie auch im LEH, aber ist es nicht so geplant. Sie wollen es eigentlich nicht und dann doch und irgendwie wollen sie es auch verkaufen. Und jetzt wird es auch größer und die ursprünglichen Gründer sind jetzt irgendwie alle auch raus und das hat sich sehr geändert. Aber ist ein tolles Produkt und verkaufen wir auch viel im Boilerman. Und wie gesagt, finde ich eine schöne... Also die beiden, wenn man es zu Hause hat, wie gesagt, wer mutig ist, hat noch Schweppes, dann muss er nur den Hohn seiner Gäste ertragen. Man muss einfach standhaft bleiben.
Und ja, wenn das Schweppes vorher in die Flasche umfüllt, in die Tamponflasche
oder so. Dann geht Kohlensäure verloren. Wo ist das Qualitätsbewusstsein?
Ja, dann musst du es in einer kühlen Umgebung machen unter Überdruck.
Und Thomas Henry finde ich wirklich gut. Ja. Ist das denn, welcher ist das jetzt da? Gefällt? Ich finde bei Hendrix, wie gesagt, toller Gin. Was ich immer gerne zum Besten gebe, die Anekdote auf den Flaschen. So zu der Flasche ist natürlich, auf der Flasche steht Established 8086. Mhm. Das ist so die Anekdote, wo wir über diese Geschichten Marketing, leichte Lügen reden. Das ist okay, in Anführungsstrichen noch zumindest okay bei der...
Steht ja nicht da, was da established
wurde. Genau, weil also das sollte man als Bildungsträger wissen. Liebe und lacht. Der Gin, ich glaube, wurde 1999 in den Markt eingeführt oder 2000, ich bin mir ganz sicher. Ist halt sozusagen auf dem Reißbrett sehr gut entstanden und sehr schön mit dem ganzen Paket.
Das ganze Ding
viktorianischer Style. Ne? Ja. Super gemacht, ganz erfolgreich, finde ich wirklich toll. Hat nur keine Heritage, weil er kommt aus dem Hause Glenfiddich. Mhm. Und wenn ich es richtig habe, ist die Destille, allerdings auch die von Glenfiddich, weil soweit ich weiß, es für den Gin sind zwei andere, die destillieren auf zwei Anlagen, wenn ich das richtig habe. Und dann verschneiden sie das nachher. Der eine macht das, der andere das und das ist, glaube ich, ein Verschneiden. Das Datum 1886 bezieht sich auf den Whisky, den finde ich.
Ja, also auf das erste Mal, dass diese Destille quasi gelaufen
ist. Also nicht auf der Party sagen, oh, ich mag den Gin so gerne, der ist ja auch schon, der hatte richtig Tradition, das ist falsch. Wobei 14 Jahre im Geschäft auch schon Tradition
sein können.
Ja, aber das ist so. Ich finde das auch einen tollen Gin.
Aber halt auch einer der großen, also nicht aus dem Nichts entstanden. Die konnten halt gleich wirklich das ganze Ding durchgestalten. Mhm. Sie konnten sagen, wir wollen diese spezielle Flasche, wir wollen jetzt ganz diese Story miterzählen und so.
Und das ist halt auch lustig zu sehen. Das ist eigentlich auch unhöflich, das ist auch unhöflich.
Das ist Marketing.
Nee,
Marketing.
Was ich sagen wollte, was lustig ist, so im Zeitalter des neu erwachten Gin Tonic Tankers.
Tonics erwachen.
Genau. Jetzt ist es so, es gibt schon so leichtes Hendrix-Bashing. Das finde ich dann auch so ein bisschen too much. Wo ich denke, jetzt, Kinder, jetzt entspannen wir uns alle.
Weil Hendrix jetzt alle Welt
schön ist. Ja, den hat ja jeder.
Ja.
Sagt, jetzt bleiben wir mal alle ganz locker. Wir wollen
ja aber viel, also Kultur überhaupt und auch Barkultur ist ja auch einfach Selbstdarstellung.
Klar.
Ich kenne halt den geileren Gin und den kennt niemand sonst. Und wenn es alle kennen, ist es nicht mehr hip genug und dann muss ich was anderes.
Genau.
Ich habe ja Hendrix schon 1997 getrunken, bevor er existierte.
Ja. Übrigens macht es sehr viel Gin, was Hendrix gemacht hat. Ich meine, die haben, glaube ich, nicht, ich glaube, die haben nicht so ein Problem, wie das jetzt viele von diesen neuen Craft Distilleries haben, weil, ich meine, Hendrix gehört zu Glenfiddich.
Eben. Und
Glenfiddich streitet sich, glaube ich, mit Glenlivet darum, wer der erfolgreichste Malt der Welt ist.
Mhm.
In einem Jahr die einen und in einem Jahr die anderen.
Die kaufen ja auch weiter regelmäßig alles Mögliche zu.
Die haben ja auch viele, also wie gesagt, und denen geht es nicht so schlecht, aber ursprünglich ist ja, was machen jetzt viele von den Craft-Jungs natürlich, deswegen gibt es auch so viele Gins. Zum Beispiel aus London haben wir jetzt diesen neuen Odds-Gin, die haben, das ist die der London Distillery, so heißt es. Jeder, der Whisky herstellen will, muss natürlich je nach Gesetz 4, 6, 8 Jahre, je nachdem, welchen Whisky er machen will oder welche Art Whisky, muss er warten, weil das Zeug natürlich lagern muss und deswegen kann man in den ersten 4 Jahren nichts verkaufen. Also muss man immer auch einen Gin machen, damit man in den ersten Jahren auch schon was verkauft.
Oder man kauft halt zu, wie es gewisse...
Oder man kauft zu, genau.
Ja.
Und deswegen ist diese Kombination aus
das ist jedenfalls super schön.
Whisky, das ist ein ganz toller Gin, ja. Es ist unverschämt teuer.
Mhm.
Da kommen wir vielleicht nochmal zu, das wird heute zu viel. So bei Spezialitäten, aber der ist wirklich, ich finde ihn interessant.
49,9%
und jetzt,
wunderschönes Label.
Dein dritter Lieblingsgin hat nämlich eine ähnliche Heritage. Da vielleicht aus einer anderen Geschichte.
Ich muss dazu sagen, das ist gar nicht mein Lieblingsgin, aber es ist ein geiler Gin Tonic.
Ja, darum geht's ja auch, stimmt. Ja. Ist auch gut, dass man das auseinanderhält, weil es geht ja nicht um Gin, es geht um Gin.
Weil Gin finde ich den halt schwierig, ne? Ist ja doch sehr eigen im Geschmacksprofil.
Und du hast gesagt, den Old Ratch von Cadenheads.
Mhm. Mit dem Fenty Light.
Mit dem Fenty Man's Light, das ist das, von dem wir sprachen. Es gibt von Fenty Man's ein blaues Label. Das heißt leider Light, ist ein sehr unglücklicher Name, weil man bei Light ja immer diesen Kunstzucker erwartet. Ich weiß nicht, wie er heißt.
Aspartam oder welche Süßstoffe.
Oh, schön, dass wir den Wissenschaftler haben. Das ist es nicht schön.
Und hier ist dann einfach nur weniger Zucker drin, aber den nicht ersetzt wird. Also man hat
genau, hier steht dann 30% lower, also hier steht
pro
Calories. Ich weiß nicht, ob es dann auch pro Zucker ist. Und sie geben in die Fermentation des, oder in das Brauen nennen sie es, Entschuldigung, des Getränks noch zwei Sachen, nee, drei, was ist es? Finest Herbs and Natural Flavors. Früher stand da noch drauf Kaffee Leimlich, da früher standen zwei drauf.
Ja, steht unten bei den Zutaten.
Ach, unten steht's. Das ist hier extra drin, genau.
Ja.
Wie gesagt, und was toll ist, das merkt man natürlich, wenn die, ich glaube, die Geschichte des Erfolgs vom Gin Tonic ist auf der einen Seite, das behaupte ich immer, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich behaupte, dass einer der großen Gründe ist, was die ganzen, oder was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass Tonic in der Regel so viel Zucker enthält wie Cola. Ungefähr. Zumindest viele von den modernen, von der Machart. Einige sind ein bisschen drüber, einige ein bisschen drunter, aber so richtig viel tut sie das nicht. Man fühlt sich natürlich schnell getäuscht, weil das Getränk sieht klar aus und irgendwie denkt man, das kann ja nicht so schlimm sein.
Naja, aber Cola ist ja vor allem auch Farbstoff.
Genau. Also.
Andererseits hat Apfelsaft auch so viel Zucker
natürlich,
wie Cola, also.
Ja. Naja. Ja, es ist ja auch, ich glaube ja nach wie vor, dass die Hauptdroge, die wir verkaufen, ist nicht Alkohol, sondern Zucker, ist
eine andere Geschichte.
Auf jeden Fall, ist das, glaube ich, durchaus der Erfolg von Gin Tonics, weil es jetzt einfach so zugänglich geworden ist, weil es durch dieses versteckten, relativ hohen Zuckeranteil schmeckt der Drink halt einfach deutlich besser. Und man merkt bei diesen Produkten, die weniger Zucker haben, was man eindeutig merkt, ist, da bleibt sehr viel vom Gin über.
Ja, und deshalb ist genau diese Kombi nämlich
genau. So. Und deswegen, wenn man diese kräftigen Kollegen nimmt, weil du magst den blauen, oder du hast, es gibt den roten und den blauen, und der blaue hat 55 Volumenprozent, dann bleibt halt relativ viel von relativ vielen Gin stehen. Das heißt, willkommen.
Das geht auch mit dem Rot.
Gin Tonic Stufe 3 geht auch gut.
Ja.
Das finde ich wirklich eine tolle Mischung.
Mhm.
Gefällt mir auch sehr gut. Und diese Gemeinsamkeit.
Nicht Light Fentimans, aber es hat ein ganz anderes Ding, was rauskommt.
Ja.
Also wirklich ganz anders.
Also ich finde, ich mag den Gin sehr gerne. Den hatte ich in den ersten Gin Tonic Tastings, die ersten vier vor ein paar Monaten waren, die hatte das für ein Feinschmecker gemacht haben. Jetzt, wie gesagt, wir wechseln die Gins natürlich auch gelegentlich. Was ich hier so schön finde, ich sag mal, es ist ja eine sehr reduzierte Optik. Man sieht diesen englischen, aus den kolonialen Truppen, weiß nicht, 18. Jahrhundert, Ordenbach.
Lustige Wempel auf dem
Herren, Kopf, genau, so wie man sie aus den Überseegebieten kennt, wo dann noch ein bisschen Krieg geführt wurde.
Mhm.
Und dann gibt's ja einmal auf der einen Seite den Elefanten, mit dem sozusagen man durch den Dschungel reist und die Tiger jagt. Auf der anderen Seite ist diese Schwarz-Weiß-Tenne, wo man dann von, ich würde mal sagen, es könnte in Indien sein,
ja, irgendjemand
mit so einem Tuch auf dem Kopf, bedient da die Herrin, die so im Gentleman-Style auf der Veranda ihren Gin Tonic gereicht bekommen.
Ist natürlich Kolonialismus bis dort hinaus.
Und da steht dann auch drunter Old Ratch Gin and Indian Tonic served after the hunt.
Ja.
Sehe ich krass.
Also schöne Marketing-Story, vielleicht eine nicht mehr ganz so.
Ja. Was man wissen muss, ne, der Gin kommt aus den 70er Jahren, ja. Ich glaube 71 wurde erwähnt. Er hat jetzt auch nicht, er reicht nicht zurück in die Zeit, die hier auf dem Label steht.
Deshalb.
Also. Und er ist auch, Cadenhead ist ja einer der größten, das war früher eine große Tradition, es gab halt Independent Whiskey Bottler. Diese ganzen Geschichten wie Blended Scotch, Johnny Walker, größter, bekannter Blended Scotch der Welt, fing halt damit an, dass der besagte Johnny Walker sozusagen durch Schottland gefahren, geritten oder gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie man sich seinerzeit davor bewegt hat. Und ich glaube, über gab es noch nicht. Und der hat sozusagen mit seinen Destillen, die er kennengelernt hat, er hat Fässer gekauft. Und er hatte halt die Idee zu sagen, ich will, und das hat den Whisky erstmal weltberühmt gemacht, Scotch, und dann wurde es wieder sozusagen, ging es in die andere Richtung. Aber erst haben Leute gesagt, ich kaufe in verschiedenen Destillen Fässer und verschneide sie so, dass das Ergebnis jedes Jahr gleich schmeckt. Ich schaffe sozusagen aus diesem bisschen unbändigen Produkt schottischer Whisky, das jedes Jahr anders schmeckt, je nach Destille und wie das, wie der, das Lagern und so weiter, mache ich ein Produkt, was, wo der Konsument weiß, er schmeckt jedes Jahr gleich. Und das nennt man Blended Scotch. Und damit sind diese Independent Whisky Bottler weltberühmt geworden. Die sind halt
rumgefahren. Davon ist ja hier.
Und Cadenhead ist einer. Ist, ich glaube, der älteste der Welt, bin ich mir nicht sicher.
Ja, auf jeden Fall.
Schon. Ist ein sehr altes Haus und die sind damit weltberühmt geworden. Die gibt's immer noch und die haben dann irgendwann auch mal einen Gin in Auftrag gegeben bei einer Distille. Man sagt, man sieht, das hat so einen Gelbstich. Das ist so eine Prise frischer Safran, aber frisches, weiß ich jetzt nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist immer nur der Destillmeister und nur er weiß das Rezept. Also es gibt so ein bisschen auch da eine kleine Marketinggeschichte, ob es bestimmt. Aber er hat diesen Safranton, diesen leichten Gelbstich, nicht so extrem wie bei diesem Safran-Gin, aber hier ist so eine leichte Farblichkeit.
Das schmeckt ja auch sehr würzig.
Genau. Und ich finde, ein ganz toller Gin macht sich super. Und der Homebar finde ich, auch wenn die Optik vielleicht nicht mehr ganz politisch korrekt ist, ich finde so, für mich müsste Gin so aussehen, dieses Altenglisch, ich finde das ganz
ja, schon, passend. Aber gleichzeitig muss man auch mit der Zeit gehen und warum findet man in den 80ern oder 70ern noch so eine Story? Naja,
70er war vielleicht, ist es 40 Jahre her, da war die Welt noch nicht ganz so.
Ja, vielleicht kommt ja bald eine, wir haben mal drüber nachgedacht, Edition.
Das wäre ja auch schade.
Ich finde, den Namen können sie ja beibehalten, aber muss die, naja, okay, nein.
Tolle Kombination. Old Ratch 55% mit Fentiment.
Hast du den jetzt irgendwo reingefüllt? Nein.
Nein. Habe ich nicht mehr zu?
Ja. Das würde ich tatsächlich, also die anderen.
Der Bauer fühlt sich vernachlässigt.
Das Dokument noch?
Ja.
Wie viele Gin Tonics haben wir in dem Abend ausprobiert? Mindestens 50 Kombinationen.
Ja, 50.
Wir haben alles aufgeschrieben. Es war auch gut, dass wir das aufgeschrieben haben, weil am Ende des Abends hätten wir.
Die Aufzeichnungen werden auch spärlicher gegen Abend hin.
Verstehe. Sie werden auch so ein bisschen. Ich kenne das von unseren Gin Tonics. Sie ändern sich.
Aber man kommt eigentlich ziemlich einfach zu 50 Kombinationen.
Ja, klar.
Hast du da auch nochmal einen Eiswürfel? Obwohl, nee, das fände
ich
ja.
Ja, hab ich.
Ja. Aber das fände ich gut gekühlt.
Gut. Also, das sind dann, ich mach das mal hier so mit der Hand. Sorry.
Ja.
Das sind so deine drei Lieblingskombinationen, oder die mir sofort eingefallen sind.
Ja,
finde ich auch so, sehr gut. Würde das ich auch alle auch drei so.
Produkte so trinken. Auch ein bisschen aus dem Gin-Tasting, das wir auf ewigen Zeiten mal gemacht haben.
Mhm.
Ich meine, okay, so ein bisschen Barnett, Homebar. Natürlich sind da Gins das einfachste, wenn man es nicht gleich verliert in 2 Milliarden Whiskys.
Mhm.
Und dann haben wir einfach mal uns zusammengesetzt mit ein paar Freunden und haben mal alle möglichen Gins noch nicht durchprobiert, so über Kreuz.
Mhm.
Und ich glaube, wir hatten irgendwie 50 Kombinationen eben. Das war schon ziemlich lustiger Abend.
Ja.
Und da haben die sich aber rauskristallisiert. Also wie gesagt, eigentlich noch ein bisschen geiler fand ich halt den Monkey 47 Beef Cut, von dem es eben nur ein paar tausend Flaschen gab, oder tausend Flaschen gab.
Ja gut, das sind dann natürlich auch so.
Aber es ist natürlich auch zugänglicher. Ich meine, da ist irgendwie noch Pfeffer drin und so Rauchkram. Ja. Ich meine, klar, das schmeckt erstmal auch als alleine besser.
Ja.
Aber ja.
Das ist ja toll.
Und auf diesen Old Rush Fenty Light bin ich halt hier gekommen, weil das Fenty Light ja auch, also war ja lange irgendwie nicht zu kriegen, weil Tonic ja auch irgendwie beim Großhändler in riesigen Mengen abgenommen wird und dann ewig rumsteht und dann, ja, jetzt nochmal extra bestellen für das Light, das lohnt sich ja nicht. Ja. Und da kam ich, glaube ich, durch einen Blogpost von dir drauf.
Okay. Ja, ich habe doch mal überschrieben, als es neu gab.
Ich dachte, ich muss mal ausprobieren und habe ich mich ein bisschen hier durchberaten lassen und ich glaube, der dritte oder vierte Tonic ist abends war dann
der passte, ne?
Der Old Ranch mit.
Also nee, ich finde zum Beispiel alle, diese ganzen, das Schlimme ist ja, wenn ihr sagen, welche Gin Tonics kann ich empfehlen, es gibt so viele Kombinationen, wie gesagt, einige sind speziell, viele sind so Generalisten, die immer passen. Ich finde alles, was so viel Wacholder hat und eher typisch ist, wie auch der Old Ranch, wobei er noch diese Würznote hat. Wir haben jetzt ja diesen neulich diesen Zipsmiths VJOP.
Den habe ich.
Sehr viel Volumenprozent, very ja. Juniper overproof.
Die Variante habe ich noch nicht probiert.
Und aber die
ich
zum Beispiel mit dem Blauen, so also gut. Auch schon,
ja.
Da bleibt eine Menge Gin über.
Ja, das ist schon
okay. Kein Fehler. Vielleicht, wie gesagt, wir sind heute, es gibt ja auch noch, wir behaupten, dass wir von Gin Tonic auch noch Teil 2 bis 38 machen. Ja, ja. Das wissen wir nicht, ob wir es schaffen, aber wir behaupten sowas ja gerne. Vielleicht schaffe ich auch noch 1, 2, 3. Was ich eine super Kombination finde für den Bildungstrinker.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, das wäre jetzt was ich auf jeden Fall noch probieren möchte. Ja.
Das ist eine von uns extrem oft ausgeschenkte Kombination. Ja. Martin Miller Gin, da muss man ein bisschen aufpassen, es gibt in den zwei Qualitäten, es gibt den normalen, ich finde eine Häftlingflasche, und den anderen, der ist jetzt hübscher, finde ich.
Hübsch, ja.
Ja. Okay, und da steht drunter Westburn Strengths. Im Grunde genommen übersetzt heißt das, er hat mehr Alkohol, nämlich 45,2 irgendwas, 2 Volumenprozent. Das Haus Martin Miller ist leider verstorben, ich glaube im letzten Jahr. Er ist ein sehr exzentrischer Typ. Hat mir sehr gut gefallen, passte total zum Thema Gin Tonic, weil er ist total exzentrisch. Das Haus behauptet, dass die beiden Gins gleich sind und der eine nur mehr Alkohol hat. Das, glaube ich, stimmt nicht.
Also man sieht mich jetzt nicht
runterzucken, aber ich glaube es einfach anders. Wie gesagt, es ist so ein typisches Beispiel für, finde ich, auch moderne Machern. Also dieser Gin kam auf den Markt zeitgleich mit Hendrix. Man sieht nur einfach den Unterschied zwischen viel Marketingbudget und nicht ganz so viel. Weil dieser Gin hat auch, ist auch, ich sag mal, im Haupt, das Hauptbotanical ist hier auch, ich weiß nicht, was Botanical nennen, also auch Gurke. Also das Aroma ist Gurke. Ich finde, es ist sogar noch deutlich eleganter als bei Hendrix. Der Gin riecht fantastisch nach, finde ich, sogar hat ein schönes Gurkenaroma. Und wenn wir ihn gleich mit, wir servieren ihn mal mit Fever Tree, dann, was ich so schön finde, er schmeckt nach Gurke, ohne Gurke zu haben.
Ja.
Also man muss keine Gurke hineingeben, um diesen Geschmack zu unterstreichen, weil der ist so ordentlich gemacht, dass es ein ganz tolles, frisches Gurkenaroma gibt, ohne Gurke drin. Was mir viel lieber ist, denn was ich an Gurke im Drink nicht mag, ist dieser Effekt, dass es halt mit der Zeit ein sehr starker Geschmack
hat. Ja.
Wenn man schnell trinkt, ist es alles gut. Das spricht ja grundsätzlich nichts gegen.
Die Bildungstrinker.
Genau. Und aber ne, trinkt 3 bis 14.
Dann, so. Also den hatte ich mal auf Empfehlung von, ich glaube, Torben damals. Ich weiß leider nicht mehr, mit welchem Tonic. Ich nehme an, das war das Fever
Tree. Fever Tree.
Und es kam eben ein Tonic raus, der unglaublich fruchtig, pfeffrig, bisschen Gurke, aber vor, also mich hat vor allem an diesen grünen Pfeffer erinnert. Der so ein bisschen angelegt auch ist. Also nicht ist scharf, wirklich? Sondern ein bisschen blumig. Das ist sehr, sehr toll. Und seitdem versuche ich das zu reproduzieren, habe aber irgendwie nie auf die Idee gekommen, mal zu fragen.
Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Ja, ne? Praktisch.
Einer, finde ich, einer der absoluten super Gin Tonics. Das ist ein sogenannter Über-Gin Tonic. Und der schmeckt eigentlich jedem. Also, weil er so auch an der, er hat schon diese, was wir alle so nennen, New Western Gins, wo einige behaupten, wir wollen halt eine neue Definition, weil wir jetzt andere Botanicals benutzen als nur Wacholder und wir sind ja viel cooler als die alten Säcke. Und, er hat auf der einen Seite diesen Ansatz, es ist ein Aroma drin, wo du sagst, ist irgendwie neu, aber irgendwie hat er auch noch so in dieser Kombination, er ist schon, also auch der traditionelle Gin Tonic Trinker sagt da, lecker.
Es ist ja kein unklassischer Gin, also genau. Man merkt den noch heute immer noch gut.
Das muss ich aber riechen.
Ja, kannst auch so mal drauf, wollen wir, soll ich mal eine Nase im, aber der Gin Tonic riecht auch schon an der Stange.
Kannst du mal schicken.
Oh, wow.
Riecht es in der Gurke?
Take a sip.
Also ich finde, einer der absoluten Gin Tonic Killer Varianten. Wie das ist so ein bisschen auf der einen Seite auch so ein typisch moderner Gin, weil es ist jetzt, es gibt nicht die, oh, ich wusste es sogar, verdammt, irgendwo in Birmingham wird er, glaube ich, destilliert. Es ist so wie bei vielen Gin-Sorten, also sie verheimlichen es nicht. Ja? Sie sagen jetzt nicht, wir haben die Martin Miller Destille und wir sind, das finde ich dann okay. Also ich finde, es ist überhaupt nicht so schlimm zu sagen, ich mache das nicht selber, ich habe irgendwie den super besten Typen engagiert und ich habe da lange. Finde ich gar nicht schlimm. Man muss, es kann nicht jeder seine eigene Destille haben. Gerade, das sind ja zum Glück dann auch mal Produkte, die auch in einer größeren Verfügbarkeit, also ich finde es ja gar nicht schlimm, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, weil es sichert uns ja auch sozusagen das Herankommen. Manchmal, ich weiß noch so die ersten Zeiten von vielen Kleinen, wo man immer so, ja, es gibt im Moment keinen Gin mehr, wo man denkt, Mist. Naja.
Langley Distillery.
Langley heißt es? Okay, ist es Birmingham? dann haben wir noch schnell ein oder zwei schaffen wir noch. Ich würde sagen, dann. Wir reden ja jetzt über die absoluten
Basics.
Ja, über die Killer-Gin-Tonics, über den.
Die guten Grundlagen,
genau. Soliden. Ich muss dann natürlich auch über meinen Lieblingsring Sörigür. Das mache ich aber auch in zweiten. So, wir haben hier London Number Dry.
Number Dry.
Genau. Quatsch, London Nummer 3. Dry Gin. Ich bin. Man sieht das nicht, aber nur Herr Bauer trinkt. Ich nicht. Okay, einen hatte ich auch.
Man atmet die Dämpfe ein beim Flaschenöffnen.
Das kommt von Barry Brothers and, ich weiß gar nicht, Barry Brothers and Rudd, wofür Rudd steht. Ich glaube, es ist einfach ein anderer Name. Egal. Und zwar ist das auch ähnlich wie die Cane. Es ist ein alter, ich glaube, es ist der älteste in London, also Weinhändler, ja. Wine Merchants, die auch früher, es war ein Riesenthema zum Beispiel bei Bordeaux-Wein. Oder auch bei Champagner, das war ja alles fest in englischer Hand, 1800 eben, waren ja die Hauptexportmärkte waren ja England. Und viele von diesen Wine-Tradern hatten halt so eine Gewohnheit, wie gesagt, teilweise eigene Sachen in Auftrag zu geben und auch eigene Destillate zu machen. Und sie behaupten, ob das stimmt, weiß ich nicht, sie haben in ihren Räumen, wie auch immer, ein uraltes Rezept von früher und haben den jetzt wieder aufgelegt. Er heißt Number 3, schmeckt es?
Ja. Sehr angenehm. Er schmeckt sogar unerwartet.
Lecker, ja, ne?
Das ist
so also gut. Miller ist toll, ja, Miller. Ja. Number 3 heißt ja wegen der Sitz der Firma ist in der St. James Street Nummer 3. Und hat da drauf
den Namen hier mit Hausnummern.
Genau. Wie gesagt, die Geschichte bla interessiert uns nicht. Ich finde das Produkt toll. Ich finde das auf der einen Seite eher schon die Machart typisch London Classic, also ein klassischer Gin.
Ja, um London Dry Gin zu heißen, müssen sie auch echt ziemlich.
Nee, das stimmt nicht. Das ist nicht so.
Naja, sie haben schon ziemlich krasse Voraussetzungen. Also sie haben mehr Einschränkungen als ein Gin, als ein Destillgin, als ein Dry Gin.
Das hat nichts mit dem Geschmack zu tun.
Nee, mit dem Geschmack nicht, aber mit der Herstellung. Und ja, da bleibt es
nicht gibt so ein paar viel. Auflagen, das stimmt, aber diese, sag mal, die Aromatik kann trotzdem sehr abweichen von dem, was man früher unter London Dry verstanden hat.
Ja,
diese starken Holder Zitrustöne. Die müssen nicht mehr da sein. Wird das oft stimmt, noch so unterstellt. Und
aber im Verfahren sind sie.
Ich finde das zum Beispiel auch ein super Martini. Mhm. Und eine absolute Killer-Variante meiner Meinung nach. Britwick Tonic, wir haben das in diesen charmanten 125ml Flaschen. Das Lustige ist, Britwick in London, also in England, ist einfach, eigentlich ist es eine Supermarktmarke. Ja. Man findet die in jedem Tesco irgendwas in dann der 3,5 Liter Flasche oder so. Ich weiß, die haben immer große Einheiten, die trinken viel in den Tonic. Aber ich finde sie in diesen kleinen Flaschen, ich weiß nicht, ob es einfach anders schmeckt oder ich habe das früher schon mal in England probiert aus Großflaschen, das ist mir nicht so angenehm aufgefallen. Ich finde diesen kleinen Flaschen super erfrischend, eine tolle Kohlensäure, ganz viel Grapefruit. Wir haben nur mit dem Feinschmecker so ein Gin und Tonic Tasting, also wir haben die besten Gins und die besten Tonics mal seinerzeit, wir haben richtig viel probiert. Und das ist zum Beispiel das Tonic Water, was, ob das jetzt so toll ist, um als gutes Tonic Wasser dazustehen, weiß ich nicht, was pur einfach jeder als bestes Tonic bewertet, wo er sagt, boah, super erfrischend, leichte Grapefruit-Note, ein bisschen herb, aber ganz charmant. Mir gefällt das sehr gut.
Das ist jetzt noch eine kleine Glasflasche, die großen Supermärkte sind wahrscheinlich PET-Flaschen
auch. Genau. Wo man höllisch aufpassen muss, ich erinnere mich, wir hatten mal einen Trailer zwischen, das war Light, ne? Das hatte so einen weißen...
Ist da dann Aspartam drin?
Ja. Das ist Aspartam und das ist ganz widerlich.
Oh ja.
Also wer Britwick Light erwischt, finde ich ganz, weiß ich nicht, ganz ungut. So.
The dry one. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja letztes Mal irgendwie schon durch Zufall dieses Rezept für eigenes Tonic Water gefunden.
Ja.
Und das ist halt auch eine geile Sache, aber eher was für Teil 2. Also wie man sich sein eigenes Tonic macht aus dieser Fieberrinde. Ja. Relativ wenig Aufwand eigentlich sogar.
Nummer 3 mit Britwick Tonic.
Ja, ich bin auch so ein Botanicals rein, da kann man hier irgendwie Zitronenrinde und Kram und ja. Ganz coole Sache. Ich werde es auf jeden Fall mal verlinken in diesen Show Notes, aber.
Was ich übrigens ganz lustig finde, jetzt habe ich ein bisschen Mist erzählt. Mir ist es nie aufgefallen. Softdrink with Quinine and Sugar and Sweetener.
Also, sie haben zwei.
Weil hier steht nämlich auch drin, also in diesem normalen ist auch, hier stehen natürlich keine Mengen drin, aber es ist auch als Sweetener Saccharin mit drin. Wie gesagt, bei dem Light. Ja. Das ist brutal. Also das schmeckt mir gar nicht. Schon probiert die Kombination, weil ich möchte dazu noch eins
haben. Nee, die noch nicht, aber.
Bitte einmal probieren.
Kann ich schnell nachholen.
Nummer 3, Britwick. Ich finde sehr frisch. Ich finde ganz charmant.
Also der Gin kommt ja fast gar nicht. Also er kommt bis zum Ende raus.
Bitte?
Also es ist super frisch, es ist super leicht auch.
Ja.
Der Gin kommt am Ende so ein bisschen durch.
Habe ich immer gut. Vielleicht habe ich ein bisschen viel drauf gegossen. Aber was viel zum Beispiel existenziell ist, finde ich so eine Grapefruit-Zeste. Dann wird er. Hier so ein bisschen das Öl reinfummeln. Ich mache noch mal ein bisschen Gin drauf, vielleicht war ich ein bisschen lustig.
Nee, er kommt schon durch, aber.
Das sind kleine Einheiten, da bin ich nicht dran gemacht. Das ist ja diese Tasting-Einheiten.
Kleine Gebinde.
Genau.
Oh, also, es ist halt echt krass, was dieses bisschen Öl, das jetzt erst so anstellt mit dem Geruch
sofort. Ja, das finde ich auch.
Schlürf, Schmatz. Mhm.
So, und das ist einer der...
Jetzt hast du zwei Variablen auf einmal geändert, aber es ist auf jeden Fall sofort ganz anderes Erlebnis.
Ja. Und jetzt meinen dritten.
Oh je. Bloom Premium London Dry Gin.
Das ist sozusagen was für die Hausbar, weil die Flasche sieht, also eigentlich sagen alle, sieht schön aus, einige finden sie ganz hässlich aus. Ich finde sie auf jeden Fall interessant.
Inspired by the true beauty of nature. Das ist natürlich schon sehr poetisch.
Dann die letzte Variante, was ich für heute noch vorstelle. Ich finde es ganz toll. Bloom Gin. Mhm. Was ich jetzt vielleicht unbeabsichtigt mit diesen drei Sorten gemacht habe, das sind jetzt alles nicht die kleinen Brands, sind jetzt alles nicht die Artisanen, das sind
so. Wir haben jetzt auch mittlerweile hier so eine ganze Palette an Gläsern.
Also meine drei, Martin Miller, Number 3 und jetzt Bloom, das sind schon so ein bisschen, natürlich sind keine Riesenplayer, sind relativ neu am Markt seit ein paar Jahren, teilweise, aber sind jetzt auch nicht die kleinen handcrafted Hersteller, komme ich auch noch zu, mag ich einige sehr gern, aber das hier, dieser Bloom, finde ich zum Beispiel auch sehr speziell. Zu Bloom Gin gibt es eine tolle Geschichte. Wird destilliert bei Greenhills in England. Mhm. Und Greenhills ist eigentlich ein sehr bekanntes altes Gin-Haus. Das gibt es schon lange. Die sind dann irgendwann sehr groß geworden und die sind irgendwann sehr berühmt geworden als Auftragsdestiller. Mhm. Ist eine, ich glaube, der größten, ich glaube, es ist die größte in England, vielleicht auch eine der größten der Welt, ich weiß es nicht. Also, es ist, die machen sehr, sehr viele Marken. Die liefern zum Beispiel in England die ganzen Supermärkte mit. Mhm. Tesco's Gin und dem und dem Gin und Safeway Gin und also ich glaube, sie liefern irgendwie alle. Ich weiß nicht ganz sicher.
Und Safeway Tonic.
Also was man da natürlich sagt, okay, es ist ein großer, aber sie wissen zumindest, wie es geht.
Ja, klar.
Und die haben vor ein paar Jahren entschieden, ich weiß gar nicht, wann das war, vor 3, 4, 5 Jahren haben sie gesagt, Mensch, Greenhills ist unsere Traditionsmarke, die kennt auch jener, aber die ist natürlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir machen für andere Leute so tollen Gin und das Lustige ist, bis vor einem Jahr haben sie einen Gin gemacht, der weltberühmt ist. Bekannt welcher?
Nein.
Bombay Sapphire Gin hatte nie eine eigene Destille als einer der größten Gins der Welt.
Hatte nie, es hat gibt immer noch keine, nicht, oder?
Ja, es ist halt diesem Jahr anders. Sie haben jetzt ein riesen, unglaublich gutes, das Budget war vorhanden, eine tolle Destille eröffnet. Aber Bombay Sapphire wurde bis diesen Jahres immer bei Greenhills destilliert, meines Wissens.
Interessant.
Und sie haben sich irgendwann gesagt, Mensch, es gibt so viele Premium, also einmal Supermarkt-Gins, aber auch super Premium-Gins, die wir machen. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen wieder uns für uns selber was machen, was richtig cool ist. Und dann haben sie zum Beispiel Berkeley Square gemacht. Toller Gin, geht im Gin Tonic komplett unter. Muss man pur auf Eis trinken, hat so leichte Basilikumboden, muss ich ja mögen, geht ja gar nicht anders. Und ist ein ganz toller Gin, wie gesagt, nicht für Gin Tonic. Und sie haben Bloom Gin gemacht. Und Bloom Gin finde ich toll, weil er polarisiert auch, dass so eine der Hauptzutaten ist einmal Pomelo, das sind diese riesen Zitrusfrüchte, die so eine, das wird, und das kriegst du so eine ganz florale.
Da kann ich einen riesigen Stammbaum von Zitrusfrüchten verlinken, den ich.
Also verlinken, das ist okay.
Ja, ja. Nicht aufzählen.
Das Lustige ist an diesem Gin Tonic, er ist ein Killer. Love him or hate him, die meisten mögen ihn. Er ist sehr erfrischend, er ist sehr speziell, er ist so floral.
Die meisten, ist das so 50-50 oder ist mehr so 70-30?
70-30.
So. Ja, dann ist ja wie Monkey, das ist ja fast Mainstream, das kann man nicht
probieren. Und was da auch so toll ist, hier kommt zum Beispiel mal zum Einsatz das ganz normale Fentiment. Ist in der Regel ein Tonic, das würde ich nicht unbedingt jedem empfehlen, auch nicht für zu Hause, weil also gerade wenn du pur trinkst, das ist nicht lecker, also das muss man wirklich möglichst schmecken. Das ist
medizinisch.
Und auch in vielen Gin Tonic, es dominiert den Gin Tonic. Es ist sehr eigen. Es ist so wie unsere Roses Lime Juice Folge. Das ist typisch Englisch. Love it or hate it.
Da fällt mir ein bisschen an, weil hier ist ja auch Saccharin drin. Das ist ja auch wieder bitter. Das ist ja süß und bitter. Das ist ein bitterer Nachgeschmack.
Das ist ja auch. So.
Das ist auch ein bisschen medizinisch.
Und was so toll ist an dieser Kombination, man hat diese floralen Noten aus dem Gin. Die sind sehr dominant. Die sind extrem.
Sie schreiben da auch von Kamille Pfeilchen, auch,
ne? Finde ich, hat so ein Pfeilchen-Violetttönchen.
Kamille, Pomelo und was ist Honeysuckle nochmal?
Honeysuckle sind diese Blüten, irgendwas Blüten. Man kann die auslutschen, dann schmeckt das nach ein bisschen Honig, das Wasser, was da auch
ist.
Das
heißt die Honeysuckle.
Ich weiß die deutsche Übersetzung auch nicht. Auf jeden Fall, das ist ein ganz toller Gin.
Ja, ich auf jeden Fall
die andere. Ich finde, der macht, ist auch so ein Gin, wo man auch 3, 4, 5 von trinken kann auf der Party. Er ist ein bisschen speziell. Ist im Sommer ganz toll, sehr erfrischend. Wie gesagt, floral auf jeden Fall. Was ich hier machen würde, ist auf jeden Fall eine Zitronenzest. Das verändert ihn extrem. Ich habe das erstmal ohne gegeben. Gefällt, gefällt nicht. Ich meine, vorher die anderen Vertreter waren einfach sehr mild. Das Tonic ist sehr anders. Das ist jetzt natürlich...
Ich bin ein bisschen unentschlossen, weil es halt sehr anders.
Ist also sehr anders. Weil man ihn natürlich... Das ist natürlich auch das Schwierige bei Gin Tonic Tastings.
Ich trinke
halt wenn man diese vielen Gin Tonics hintereinander hat, wenn man den jetzt als ersten trinken würde, wäre es ganz anders.
Klar.
Ich habe jetzt mal Zitronenzeste reingemacht. Ganz toll.
Ich trinke viel Kamillentee, deshalb ist das gerade so ein bisschen Reminiszenz von gestern Abend oder so.
Ja,
ja, wieder also, mal Zitrone-Zeste,
das Öl, ist das sehr stark. Extrem, aber auch im Geschmack. Wie gesagt, das wären so meine drei ersten Empfehlungen für, ich finde, sehr generelle, tolle Martin Miller mit Fever Tree Tonic, Martin Miller Westburn Strengths. Ist super, gerade wenn man zu Hause, wie gesagt, alle kennen jetzt Hendrix, damit habe ich ein Gesprächsthema, ich erzähle die Geschichte, beide zeitgleich gegründet, der eine mehr Geld als der andere, der Geschmack in dem einen nach Gurke, auch ohne die Gurke reinzugeben,
also Miller hat so was zu erzählen.
Typ. Ich finde Miller ganz gut und der ist auch im Drink super. Also ja, Miller machen wir viele Sachen, Miller ist super. Dann diese Nummer 3 mit dem Ritwick Tonic, sehr frisch, eigentlich ein typischer Gin Tonic wie früher, nur mit diesem Twist, mit dem Grapefruit kriegt er so eine tolle Note. Ist sehr erfrischend, da trinkt man gerne 3 von, nicht nur einen. Und dann dieser Blumen mit Fendimans, dem gelben Fendimans, dem klassischen Fendimans, und der Zitronenzeste im Sommer super, sehr erfrischend. Das zum Beispiel, das war immer so eine Zeit lang, als wir auf dem Markt kamen, war das so mein Running Gag hier in der Bar. Wenn wir diese Vierergruppen, das war noch in der Zeit, wo noch nicht alle Gin Tonic getrunken haben, oder nicht sofort sicher waren, dann waren so irgendwie ein, zwei, vielleicht auch Damen, die sagten, ah nee, Gin, ich weiß nicht, das mag ich vielleicht nicht. Dann haben wir immer so, ich mache ihn mal was.
Da hast du ja einen
dann Blumen, haben wir den das gebracht. Und dann war so, oh, das Blümchen. War sehr, das, was ist das denn? Ja. Gin Tonic. Ja. Ich dachte, ich mag das nicht. Das mag ich doch. Kam gut an. So. Und jetzt muss ich sozusagen langsam rüber in das Atelier des Café Paris. Magdalena ist dann ja schon fleißig am Aufbauen. Kai schmiert schon Gurken-Sandwiches, bis er rauskommt.
Gurken-Sandwiches.
Ja, es gibt natürlich Gurken-Sandwiches zum Gin Tonic Tasting.
Und da gibt es wie viele Sorten Gin Tonic?
Das ist sportlich also. 10.
No, nicht schlecht.
Vorweg ein Aperitif-Gin-Tonic, dann 10. Dann reden wir über viel, dann gibt's noch 2, 3 so zwischendurch. Und wer hinterher noch an der Bar einen will, kriegt auch noch einen.
Also nach 10 Gin-Tonic würde ich mehr groß reden, glaube ich.
Es sind natürlich sehr kleine Einheiten. Ja, okay. Man kann aber so viel bekommen, wie man will. Tasting. Aber trotzdem ist nach 10, egal wie klein man die Einheit macht, man merkt das.
Also, das haben wir schon bei unserem Tasting gemerkt.
Genau. Und das hat aber auch, wie gesagt, und das ist, glaube ich, vielleicht so zum Abschluss, sowohl so ein Tasting, so zumindest mache ich das gerne. Es soll, wie gesagt, für den Bildungsträger, man soll was mitnehmen. Wenn man da weggeht, soll man ein paar Geschichten im Kopf haben und ein paar, sag mal, Entdeckungen gemacht haben, die man mitnimmt. Und es soll vordergründig natürlich erstmal auch unterhalten und Spaß machen. Und deswegen, das merkt man auch, dass sozusagen am Ende des Tastings, am Ende gewinnt die Bar immer sie im Moment. Zur Not, wenn jemand zweifelt, gibt's noch einen Gin Tonic. Irgendwann war das super. Alles klar. Also, wir sagen...
Auch hier sammeln sich...
genau.
Progressiv die größeren Mengen im Glas an.
Das geht hier schon so weiter. Ich muss jetzt rüber. Vielen Dank. Wir starten mit
Gin
Tonic Tasting Nummer 2 in wenigen
Minuten.
Stunden. Nein. Minuten. Okay, ciao.
Viel Erfolg.